Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Mittwoch, der 11. Februar und wir sprechen über das Job-Bonanza in den USA nach dem Software-Armageddon letzter Woche, erneute Bilanzprobleme bei Gerresheimer und wir stellen euch das neue heiße Zukunftsthema in der Biotech-Welt vor, auf das Pharma-Riesen wie Eli Lilly und Co. setzen. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt wie immer die wunderbare
Sina Osterholt und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Bergfest für die Börsenwoche und es ist eher ein Tag zum Abwatschen. Denn auf Zahlen setzt es heute deutlich mehr negative Reaktionen als positive, da einige Unternehmen doch ziemlich enttäuscht haben. Dafür hält sich ehrlicherweise aber der Gesamtmarkt einigermaßen stabil. Der DAX verliert aktuell 0,3%, während der Stock 600 sogar leicht im Plus liegt. In den USA waren die Vorzeichen am frühen Nachmittag erstmal eigentlich recht positiv. Der Markt marschiert vom Software-Armageddon zum Job-Bonanza in dieser Woche, wie es der US-Vermögensverwalter Art Haugen nannte.
Und das Job-Bonanza wurde zum ziemlich wilden Ritt heute, muss ich sagen. Eigentlich waren die US-Arbeitsmarktdaten heute überraschend gut. Im Januar wurden in den USA 130.000 neue Stellen geschaffen, während die Volkswirte nur mit 55.000 gerechnet hatten. Das ist ein deutlicher Sprung gegenüber Dezember. Damals wurden nämlich nur 48.000 Stellen geschaffen.
Amerikas Arbeitsmarkt schwächt sich also nicht so stark ab wie befürchtet. Die Arbeitslosenquote fiel mit 4,3% auch etwas geringer aus als erwartet. Das hat die Stimmung an der Börse natürlich sofort verbessert. Aber die Sorge von gestern nach den überraschend schwachen Zahlen zu den Konsumausgaben im Dezember konnte der stabile Arbeitsmarkt irgendwie doch nicht so richtig wegwischen. Und so war das kräftige Plus nach den Jobdaten ziemlich schnell wieder dahin und die US-Börsen drehten leicht ins Minus. Der S&P verliert gerade 0,1%. Die Technologie Börse Nasdaq 0,3% und auch der Rekordjagd im guten alten Dow Jones findet jetzt erstmal sein Ende mit einem kleinen Minus von 0,1%. Es ist bissel Bonanza eben.
Und wenn wir schon dabei sind, zum Abschluss freigegeben wurde die Aktie von Mattel. Der Barbie-Konzern stürzte nämlich zwischenzeitlich um fast 30% ab. Schuld waren die Zahlen für das wichtige Weihnachtsquartal und die waren überraschend schlecht, vor allem weil die Konsumenten preisbewusster waren und eher nach Schnäppchen suchten. Deshalb hat der Handel nur langsam die Lagerbestände erhöht.
Das wird uns sicher noch einige Zeit begleiten und ein größeres Thema werden in den kommenden Monaten, wie die Konsumausgaben ja gestern schon gezeigt haben. Denn die hohen Lebenshaltungskosten zwingen die Amerikaner doch immer mehr zum Sparen. Bei Mattel bedeutet das Rabattschlacht, um die Bestände irgendwie wegzukriegen. Daher ging der Gewinn im letzten Quartal um ein Viertel zurück, obwohl der Umsatz um 7% stieg. Jetzt kann eigentlich nur noch Barbenheimer 2.0 retten.
Oder Pepper Woods. Denn Martels Rivale Hasbro hatte nicht so große Schwierigkeiten im Weihnachtsgeschäft. Hasbro verdiente gut mit Pepper Woods, Marvel und Transformers-Figuren. Trotz der Zölle, muss man sagen. Der Umsatz stieg im Weihnachtsquartal um mehr als 30%. Und nach einem Verlust im Vorjahr von 34 Millionen Dollar verdiente Hasbro unterm Strich mehr als 200 Millionen Dollar.
Unter die Räder kamen wegen der Zahlen des vierten Quartals auch Robin Hood, die Plattform natürlich berühmt geworden mit den Meme-Stocks, verfehlte die Umsatzerwartungen des Marktes, lag beim Gewinn aber über den Schätzungen. Vor allem allerdings das schwache Neugeschäft enttäuschte die Anleger. Die Aktie verlor heute mehr als 10%.
Und neben den geringen Zuflüssen an Anlegergelder machte der Konzern auch der Bitcoin-Verfall zu schaffen. Dennoch sagen die Analysten von Goldman Sachs, der Deutschen Bank, Morgan Stanley und auch Bernstein, buy the dip. Die Schwäche ist nur temporär und Robin Hood, der Profiteur der steigenden Zahl junger, aktiver Anleger in den USA, sie loben Kursziele aus, die zwischen 50% und 87% über dem aktuellen Kursniveau liegen, wenn man es denn zockig mag.
Ja, irgendwie ist und bleibt auf Robinhood so ein bisschen ein Meme-Stock. Aber zwei haben wir noch aus der Rubrik Abwatschen in den USA heute, und zwar Moderna. Als erstes mal, die Aktie des Biotech-Konzerns verliert heute mehr als 10%, weil die US-Gesundheitsbehörde FDA einen experimentellen Grippeimpfstoff nicht überprüfen will. Das mRNA-Mittel galt eigentlich als Hoffnungsträger für neue Einsatzgebiete.
Und es gibt auch noch einen weiteren Verlierer. Der Uber-Konkurrent Lyft schmiert um fast 15% ab, weil die Zahlen der Fahrten im vierten Quartal überraschend schwach waren. Das soll unter anderem daran gelegen haben, dass der Konzern zu spät im Quartal mit neuen Werbeaktionen gestartet ist oder das Wachstum halt einfach zu schwach ist.
Und damit kommen wir mal noch nach Deutschland, wo es ebenfalls ein paar ziemlich dicke Schellen setzte, um da mal im Wortbild zu bleiben. Allen voran natürlich Gerresheimer. Das ist heute das große Thema. Der Weg des Verpackungsspezialisten führt von schlecht über schlimmer zu noch schlimmer. So beschrieb es heute ein Analyst von JP Morgan. Das Unternehmen muss nämlich die Veröffentlichung der eigenen Bilanz verschieben.
Angeblich hätten Mitarbeiter gegen interne Richtlinien und Bilanzierungsvorschriften verstoßen. Jetzt muss natürlich nachkorrigiert werden. Betroffen sind wohl die nicht ganz so unwichtigen Themen wie Erfassung von Umsatzerlösen und die Bewerbung von Vorräten. Nicht der einzige oder erste grobe Fehltritt, muss man sagen. Letztes Jahr war es ja auch schon so, dass es BaFin-Ermittlungen wegen Fehlbuchungen im Abschluss von 2024 gegeben hat. Das kann man dann alles irgendwann auch nicht mehr mit menschlichen Fehlern einzeln erklären.
Das ist irgendwie richtig. Da scheint schon irgendwie Methode dahinter zu sein. Aber wechseln wir mal die Seiten und gehen zu den Positiven. Es gibt nämlich auch zwei große Gewinner hier in Europa. Die einen haben einen richtig guten Job gemacht und die anderen greifen jetzt hart durch. Für beide gibt's Applaus. Siemens Energy und Heineken sind gemeint.
Und die Aktie der niederländischen Brauerei gewinnt mehr als 4%. Nicht, weil der Bierabsatz so toll gestiegen ist, sondern weil der Konzern wegen der schwierigen Marktlage im Biergeschäft 5.000 bis 6.000 Stellen streichen wird.
Siemens Energy hat im vergangenen Jahr den Gewinn verdreifacht auf 746 Millionen Euro und dank des Booms beim Ausbau von Rechenzentren, das große KI-Thema, ist die Auftragslage auf Rekordniveau. Daher ist die Aktie heute auch Tagessieger im DAX mit einem Plus von mehr als 7%.
Verdreifacht, das ist meine Ansage.
Ja.
Aber wie gesagt, dafür, dass es heute sehr viel mehr große Verlierer als Gewinner gibt, hält sich der Markt stabil. Aber es haben eben auch nicht die Schwergewichte, vor allem aus dem Tech-Sektor, enttäuscht. Das hilft dann natürlich.
Ja, und Ende der Woche wird es ja doch mal spannend für den Gesamtmarkt mit den neuen Inflationsdaten in den USA und vor allem, was der Markt eigentlich dann aus dieser Melange aus schwächelndem Konsum, robustem Arbeitsmarkt, der natürlich immer noch klebrigen Inflation und auch natürlich dem schwachen Dollar in Sachen Zinsfantasie macht. Nächste FED-Sitzung ist zwar erst wieder im März und bislang liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinspause, also keiner Änderung, bei 92%, aber das Thema dürfte deutlich Fahrt aufnehmen, vor allem natürlich, seitdem wir einen neuen FED-Kandidaten haben. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Heute wollen wir uns mal in unserer Rubrik im Fokus um einen spannenden Zukunftsmarkt in der Pharmabranche widmen, sozusagen der neue heiße Scheiß in der Zell- und Gentherapie. Ich darf das Wort so in den Mund nehmen, der uns in den nächsten Jahren, uns Anlegern vermutlich und hoffentlich einen Haufen Spaß bringen wird. Dafür habe ich mir, weil das ist ein Thema, in dem ich mich nicht so wahnsinnig gut auskenne, einen Gast ins Studio geholt, der darüber Bescheid weiß, wie eigentlich sonst niemand in der deutschen Wirtschaftsjournalie. Sie ist nämlich Mitglied der Chefredaktion bei Focus Money und beobachtet und berichtet über den Pharmasektor und die Biotech-Branche tatsächlich seit 26 Jahren, und so lange kennen wir uns auch schon. Und deswegen freue ich mich natürlich ganz besonders über diesen Gast und sage herzlich willkommen im Podcast der Mission Money, Julia Groß.
Hallo, lieber Peter.
Hallo, liebe Julia. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Der Aufhänger ist eigentlich ganz klar. Der US-Pharma-Riese Eli Lilly hat Anfang der Woche verkündet, dass er für 2,4 Milliarden Dollar das Biotech-Startup Honor Therapeutics übernehmen will. Jetzt kann man natürlich sagen, bei einem Konzern mit einem Jahresumsatz von, glaube ich, 65 Milliarden Dollar und 20 Milliarden Dollar Gewinn, die letztes Jahr gemacht haben, eigentlich ziemlich Peanuts, who cares? Aber warum ist das eigentlich so ein großes Ding dennoch?
Ja, wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, was so in der Branche passiert ist. In den letzten 2 Jahren haben große Pharmaunternehmen, also nicht nur Eli Lilly, für insgesamt so gut 11 Milliarden Dollar Gen- und Zelltherapieunternehmen übernommen. Und wenn man sich die mal genauer anschaut, dann gibt es da Gemeinsamkeiten. Also die zeigen, dass da ist eine neue Technologie und die ist offensichtlich jetzt gerade so weit gereift und so überzeugend, dass man dafür mal 1 oder 2 Milliarden Dollar auf den Tisch legen kann. Gerade wenn man sich Eli Lilly anschaut, also die sind ja jetzt schon dabei, die schwimmen zwar in Geld, aber das bedeutet auch, die müssen bereits jetzt die Basis dafür legen, dass sie neue Produkte haben, wenn dann mal in 5, 7, 10 Jahren diese Milliardenströme, die sie jetzt mit der Abnehmspritze und was da noch alles kommt, einnehmen, die werden dann irgendwann halt zurückgehen und versiegen, und da braucht man natürlich neue Produkte. Und wenn man dann in diese Forschungspipeline von Lilly schaut, dann ist ein Drittel dieser Produkte oder Projekte, die sie da verfolgen, bezeichnen sie selbst als Genmedizin. Also das meiste davon sind tatsächlich Gen- und Zelltherapeutika, und das ist viel, also das ist echt viel. Das heißt, die müssen sich schon einigermaßen sicher sein, dass das eine große Sache wird und dass irgendwas davon funktionieren wird.
Das ist ja, wir haben da nämlich vorher darüber gesprochen, das ist schon eine Wahnsinnszahl, also vor allem für so einen Riesenkonzern, der ja eigentlich sein Geschäft, wie die ganzen Big Pharma Konzerne, eher mit den klassischen Massenkrankheiten und Massenpräparaten macht, wo man dann eben das große Geld mit verdient. Ne?
Definitiv, also ich habe die Zahl gesehen, ich habe sie dann auch nochmal selbst gesucht bei Eli Lilly selbst, weil ich es echt ehrlich gesagt nicht glauben konnte, aber sie sagt selbst, ein Drittel Genmedizin.
Ja. Was macht dieses ganze Feld so wahnsinnig spannend? Also warum ist Honor Therapeutics jetzt so ein großes Thema geworden die Woche?
Ja, Also Gen- und Zelltherapie, allgemein ist natürlich so ein uralter Traum der Medizin.
Ja.
Also, dass man halt so defekte Fehler, die Krankheiten auslösen, quasi an der Quelle reparieren kann. Da wird auch schon seit Jahrzehnten dran geforscht, leider auch mit sehr, sehr vielen Rückschlägen, muss man sagen. Und du erinnerst dich vielleicht, das ging ja mal durch die Presse, 2020 war es, glaube ich, mit dem Nobelpreis für diese Genschere CRISPR-Cas.
Ja.
Da war das auch, kam wieder hoch in ein Riesending und man dachte, jetzt geht es dann richtig los. Inzwischen gibt es auch einige zugelassene Therapien. Kostet
Ich kann
eine.
mich vor allem daran, ich kann mich vor allem durch unzählige Frank Thelen-Interviews daran erinnern, der gesagt hat, das ist die Zukunft und er ist
Die
jetzt der
steht vor der
erfolgreichste
Tür.
Manager aller Zeiten.
Wie immer dauert das bei Pharma und Biotech dann ein bisschen länger. Also es gibt jetzt inzwischen ein paar zugelassene Therapien. Da kostet eine so pro Person zwischen einer halben und 3 Millionen. Und
Schnapper, ich nehme zwei davon.
ein Schnapper. Aber ich meine, wenn es halt um einmal und dann Heilung geht, ist das halt natürlich ein Preis, der sich womöglich so errechnet. Aber ich erkläre dir mal, wie das funktioniert, und zwar an dem Beispiel von einer Zelltherapie, weil das ist dann auch am Ende das, was Orna jetzt macht. Es gibt Zelltherapien gegen bestimmte Blutkrebsarten. Und da habe ich mir auch schon ein, zweimal so Produktionsstätten angeschaut. Das funktioniert dann so, also am Anfang werden dem Patient oder der Patientin Zellen entnommen. Das nennt sich über einen Prozess, der heißt Apherese, sprich aus dem einen Arm, bildlich gesprochen, Blut raus, läuft durch eine Maschine, am anderen wieder rein. Nennt man auch Blutwäsche, kann man sich dann vielleicht besser vorstellen. Das dauert ein paar Stunden, ist wohl ziemlich anstrengend, tut aber nicht weh. Dann hat man diese Zellen, die werden dann isoliert und gereinigt, also die, die man dann davon haben will. Und das läuft total unter Reinraumbedingungen ab. Also, wie man sich das vorstellt, Mega-Schutzanzug, immer 2 Personen gleichzeitig, eine riesen Umzieh- und Reinigungsarie, super anstrengend, in diesen Klamotten zu arbeiten. Ist alles extrem manuell. Gereinigte Luft, was du dir vorstellen kannst, und darfst ja keinen Fehler machen, weil so Zellen, die sind auch mal schnell hinüber. In diese Zellen wird dann also ein Konstrukt eingeschleust und dann müssen die hochgepäppelt und vermehrt werden und dann werden X-Tests gemacht, ob das auch wirklich funktioniert hat und Qualitätskontrollen. Also das dauert Wochen, 4 bis 6 Wochen. Und leider muss man sagen, ist das dann im Fall von Krebstherapien auch häufig so, dass diese Patienten, für die das gemacht wird, in der Zwischenzeit verstorben sind. Das ist auch noch nicht alles. Also, bevor der Patient dann diese modifizierten Zellen zurückbekommen kann, muss er oder sie eine Chemotherapie bekommen. Eine harte Chemotherapie. Man sagt, die braucht es, um in Anführungsstrichen Platz für die neuen Zellen zu machen. Und wenn man die tollen neuen Zellen dann bekommen hat, kann man auch nicht gleich nach Hause gehen. Da kommt es nämlich häufig zu, ja, tatsächlich teilweise lebensbedrohenden Körperreaktionen. Also mal zusammengefasst, es ist irre aufwendig, diese individuelle Produktion. Es ist gefährlich, es ist teuer. Und warum macht man das? Weil es halt in einigen Anwendungsfällen diese Blutkrebssachen oder auch schwere Erbkrankheiten halt einfach überragend funktionieren kann. Also salopp gesagt, du kannst halt dem Tod von der Schippe springen und danach ein normales Leben führen. Mit einer einzigen Dosis. Ja, ist aber auch klar, das macht man wirklich nur, wenn es um Leben und Tod geht.
Ja, der
Ja.
Aufwand ist ein bisschen groß. Und quasi, was ist jetzt quasi der neue Weg, den Orner da jetzt geht
Genau,
und
also
andere?
der neue Weg, da kommt jetzt dann eben dieser Technologiesprung ins Spiel, den die Orna und andere für sich reklamieren. In Zukunft soll dann dieser ganze Herstellungsprozess mit dieser Zellentnahme wegfallen. Sprich, ich gebe eine Spritze oder eine Infusion mit der Therapie und die findet dann ganz allein im Körper den Ort, wo sie hin soll. Die geht in die richtigen Zellen rein und repariert da. Oder macht, was auch immer sie machen soll. Also ich brauche keine Apherese, keine Chemo, keine Wartezeit. Kannst du ambulant machen, kannst du vermutlich sogar mehrfach hintereinander machen. Es kostet auch viel weniger. Und genau das eröffnet natürlich viel, viel größere und breitere Märkte von Krankheiten, die man auch behandeln kann. Also zum Beispiel Autoimmunkrankheiten ist gerade so eine Sache, die viel diskutiert wird, sprich sowas wie Lupus, rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose. Man hat da festgestellt, dass dieser alte Zelltherapieansatz, also dieses Mordsaufwand-Ding, das ich gerade beschrieben habe, dass das da auch sehr gut funktionieren kann. Mhm. Aber attraktiv und das muss ich betonen, natürlich nicht nur für die Unternehmen, sondern vor allem für die Patienten wird das halt natürlich erst, wenn ich das im Körper machen kann. Und das nennt man dann in vivo Gentherapie oder in vivo Zelltherapie. Genau. Und ich erkläre das mal am Beispiel vom Orna, weil die das auch sehr elegant machen. Die nehmen dazu RNA. Kennst du ja vielleicht noch von der Covid-Impfung.
Das ist, haben wir alle noch präsent.
Genau. Das war das erste Mal, als ich Leute im Supermarkt an der Kasse von RNA habe sprechen können, hören.
Ja.
Also das ist ja der Bauplan für bestimmte Proteine. Und die werden verpackt, das ist auch wie bei der Covid-Impfung, in so winzige Fettkügelchen. Lipid-Nanopartikel ist da der Fachausdruck oder kurz LNPs. Und der Bauplan, der ist dann für ein bestimmtes Protein, mit dem man Immunzellen modifizieren kann. Oder da ist halt das Werkzeug quasi kodiert, mit dem man Gene verändern kann. Und bei Orna liegt diese RNA dann noch ringförmig vor. Ansonsten ist das so ein einzelner Strang. Und sie sagen, das macht die RNA wesentlich stabiler. Also die Wirkung hält dann länger an. Und man kann sich vorstellen, dass das sehr wünschenswert ist. Ne? Also,
ja, absolut.
Genau. Und das ist der eine Erfolgsfaktor. Der andere Erfolgsfaktor, mindestens genauso wichtig, sind aber diese LNPs, also die Verpackung. Das war nämlich so quasi in der früheren Generation, dass die einfach immer in der Leber gelandet sind, wenn man die spritzt. Ganz einfach, weil die Leber ist halt unser Abfallentsorgungsorgan und alles, was da so rumfährt, kommt irgendwann in der Leber an und wird abgebaut. Ja. Und es gibt natürlich doch durchaus eine ganze Reihe Krankheiten, die man so via Leber bekämpfen kann, aber eben nicht unendlich viele. Und inzwischen haben aber unterschiedliche Unternehmen Wege entdeckt, wie man diese LNPs so bauen kann, dass sie wirklich ganz gezielt in ganz bestimmte Ecken und in ganz bestimmte Zelltypen kommen. Also die Orna sagen zum Beispiel, dass sie gezielt bestimmte Immunzellen oder gezielt blutbildende Stammzellen im Knochenmark ansteuern lassen. Oder eine andere Firma, Beam Therapeutics, kann offenbar ganz gezielt Zellen im zentralen Nervensystem ansteuern. Also das ist, ich sage mal, ich nenne sie mal spezifische LNPs, das ist noch sehr am Anfang, aber wenn das so funktioniert und man da noch mehr Möglichkeiten findet, dann ist das natürlich ein Riesenfortschritt.
Aber das stellt ja, das ist ja, im Prinzip ist es für viele Krankheiten ja wie eine absolute Revolution. Das stellt ja alles, was man bisher so gemacht hat, auf den Kopf. Das leuchtet selbst mir ein.
Absolut. Aber wie immer in der Biotechnologie kann man sich nicht so drauf verlassen, dass das auch wirklich kommt und auch schon gar nicht, dass das schnell geht, ja. Also das ist immer mit großen Ausfallrisiken und Rückschlagsrisiken verbunden, das muss man ganz klar sagen. Also ist eine spekulative Geschichte.
Wie immer in der Biotech-Welt. Wer spielt denn da so die große Rolle neben jetzt so einem Unternehmen wie Orna, das jetzt zu Eli Lilly gehört?
Also die Unternehmen, die bisher so gekauft wurden, die waren fast alle nicht börsennotiert. Aber man kann sich als Anleger schon einige anschauen, die börsennotiert sind. Da gibt es also zum Beispiel die Beam Therapeutics oder Prime Medicine. Das sind beides US-Firmen, die beide so eine Art von In-Vivo-Gentherapie erforschen. Die Beam habe ich mir kürzlich mal angeschaut. Die hatte sich im Januar auch mit der Zulassungsbehörde in den USA, also der FDA, der Bekannten, auf so Konditionen geeinigt, unter denen ihre Gentherapie zugelassen werden könnte. Das ist eine Gentherapie gegen irgendeinen ganz seltenen Stoffwechseldefekt. Und auf diese Nachricht hat die Aktie auch sehr positiv reagiert, weil es ist natürlich wichtig, dass die Regularien klar sind, weil auch für die Behörden ist das letztlich Neuland. Und die FDA hat hier in letzter Zeit ziemlich widersprüchliche Signale gesendet. Also einerseits, seitdem die neue Regierung da am Ruder ist, Möchten Sie oder behaupten Sie, dass Sie neue und innovative Therapien viel, viel leichter und viel schneller zulassen wollen? Aber auf der anderen Seite haben Sie jetzt die letzten Wochen gleich zwei Gentherapieunternehmen total überraschend negative Bescheide übermittelt. Also es ist natürlich aus Anlegersicht ein echtes Risiko, sowas.
Mhm.
Genau, aber und, die Kursziele sind entsprechend luftig, sage ich mal. Beam Therapeutics hat zum Beispiel durchschnittliches Kurspotenzial von 72,7%, Prime Medicine 87%. Also da ist...
Immer mit dem nötigen Fragezeichen
immer
dahinter.
Immer mit dem ganz großen Fragezeichen, genau. Und wie gesagt, großen Risiko.
Und wir haben natürlich im Vorfeld drüber gesprochen, gibt natürlich jetzt, sagen wir mal, nicht nur auch in so einem Feld, wie so oft, wenn so neue große Märkte entstehen, ja nicht nur die Unternehmen, die unmittelbar quasi selber in dem Bereich forschen und idealerweise quasi Präparate irgendwie auf den Markt bringen, sondern drumherum ist so der Klassiker, der Schaufelhersteller und alles, was so entlang der Wertschöpfungskette unterwegs ist. Ne? Da ja. gibt's schon auch einiges in dem Bereich.
Da gibt's schon auch einige. Es wäre noch die Frage, sollen wir die bekannten Namen von den Gentherapiefirmen noch nennen, und weil du vorhin auch Frank Thielen genannt hast und die Leute sie vermutlich eher kennen.
Jetzt haben wir natürlich hier so zwei quasi Unternehmen. Mir sagen sie persönlich tatsächlich nichts, sind so klassische Insider-Aktien. Gibt es so noch größere bekannte Spieler in dem Markt, die da unterwegs sind?
Ja, die gibt's. Bekannt sind ja zum Beispiel die CRISPR Therapeutics oder Intellia und Editas Medicine. Die stammen auch alle aus dem Dunstkreis der Erfinder oder Entdecker dieser CRISPR-Cas-Genscheren-Technologie. Ja. Die forschen alle auch an diesen In-vivo-Gentherapien. Weil du vorhin schon Frank Thelen genannt hast, also gerade bei diesem Namen steckt halt meiner Meinung nach aber auch enorm viel so Hype dahinter. Also es gibt da Pusher wie Shortseller, kann man mögen oder auch nicht. Ich finde, es lenkt dann schon auch ein bisschen von den Fundamentaldaten ab, die ja per se auch schon eigentlich wild genug sind, um es mal so zu sagen.
Das stimmt, definitiv, ja. Also alles, was durchgehypt wird von Frank Thelen und all seinen Freunden, mit doppelter Vorsicht genießen.
Genau. Da kann man sich anschauen, wer denn zum Beispiel diese Lipid-Nanopartikel anbietet oder herstellt oder da Zutaten für liefern kann. Und das sind überraschenderweise viele solide deutsche Unternehmen.
Also ja, das hat mich auch wahnsinnig überrascht. Das kam sehr aus dem Off für mich.
Also Wacker Chemie, Evonik und Merck aus Darmstadt. Das kommt natürlich ein bisschen auch aus der Corona-Zeit. Da wurde zusammen mit BioNTech viel Expertise aufgebaut. Und die könnte den Unternehmen natürlich, wenn sich das wirklich als so ein Zukunftsgeschäft erweist, auch zugutekommen. Ich meine, das ist hier natürlich dann jeweils nur ein kleiner Teil vom Geschäft, aber eben womöglich mal so ein Wachstumsbooster. Und vom Risikoprofil sicher eine ganz andere Nummer als so eine Beam Therapeutics oder so.
Ja, naja, und ich meine, die charmante Seite, wenn wir quasi zum Anfang nochmal zurückkommen, wenn man überlegt, dass ein Riesenkonzern wie Eli Lilly ein Drittel seiner Forschungspipeline darauf ausgelegt hat, dann muss man oder darf man davon ausgehen, dass sie sich schon ein gewisses Volumen davon versprechen. Denn die wollen ja nicht plötzlich von heute auf morgen nur noch ein Viertel so groß sein, wie sie jetzt sind.
Davon ist wohl ganz stark auszugehen. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die dann die Eli Lillys dieser Welt dabei unterstützen, da so Produktionsprozesse aufzubauen und zu optimieren und die überhaupt diese ganzen Apparate und Verbrauchsmaterialien, die man so braucht, um daran zu forschen, irgendwie herstellen. Und da auch da sind die Deutschen ziemlich vorn dabei. Da gibt es dann zum Beispiel die Sartorius und nochmal die Merck. Also beide in der Hinsicht absolut Weltklasse. Und die sind aus Anlegersicht auch beide echt interessant, weil genau dieses Labor- und Pharmazuliefergeschäft aktuell echt wieder ins Laufen kommt, nachdem die eine ziemlich lange Flautephase hatten.
Wie kommt das, dass dieses Geschäft so wieder ein bisschen anzieht? Oder ist es so diese Flaute dieser Nach-Corona-Zeit, wir mussten alle ganz schnell ganz viel produzieren und danach ist, fällst du logischerweise, hast du natürlich diese Größeneffekte, weil das wegbricht.
Also das war wirklich, in der Corona-Zeit haben die denen quasi alles unterm Hintern weggekauft, was sie hatten.
Ja.
Die mussten da riesig, haben auch sehr, alle sehr schnell reagiert und hochgefahren und es war absolute Panik auch seitens der Pharmakonzerne, dass sie, also jetzt auch wenn sie gar nichts mit Corona-Impfstoffen etc. zu tun hatten, dass sie aus irgendeinem Grund Lieferkettenprobleme, was weiß ich, irgendwie plötzlich da Unterbrechungen haben. Ich meine, ist natürlich in dem Geschäft besonders heikel. Und dann haben die sich tierisch Lager aufgebaut und das hat viel länger gedauert, bis sich das wieder normalisiert hat.
Ja.
Aber jetzt eigentlich beide gemeldet, dass es wieder anzieht.
Spannend, spannend. Ja, Julia, ich glaube, wir haben mal einen ziemlich guten Überblick gegeben.
Gerne, ich hoffe, es war nicht zu nerdig und alle haben jetzt abgeschaltet.
Natürlich nicht. Ich gehe davon aus, dass eine gewisse Nerdhaftigkeit von der Mission Money auch erwartet wird. Deswegen hat es mich sehr gefreut. Ich danke dir vielmals.
Sehr gut, komm gern wieder.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. So, und dann soll es das von uns für heute gewesen sein. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, diesen Podcast zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns eine Mail an missionmoney@focus-money.de. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.